Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die Dominanz des Menschen über das Tier geht weit. So weit, dass es uns manchmal erst bewusst wird, wenn diese Dominanz eingeschränkt wird. Wie jetzt gerade. Da ist in Deutschland das sogenannte Kükenschreddern verboten worden. Also das alltägliche millionenhafte Töten von kleinen Hähnen. Und dieses schaurige Wort Kükenschreddern, das kann man vielleicht symbolisch nehmen für das Herrschaftsverhältnis des Menschen über die Tiere. Der britische Wissenschaftsautor Richard Görling hat ein großes historisches Panorama dieser Herrschaftsgeschichte vorgelegt. Der Mensch und das Biest lautet der Titel. Eine Geschichte von Herrschaft und Unterdrückung. Wolfgang Schneider hat es für Deutschlandfunk Kultur gelesen. Mit welchen Formen der Herrschaftspraxis befasst sich Görling denn in seinem Buch außer dem Kükenschreddern?
Ja, er holt weit aus, erzählt von der Frühgeschichte und der Zähmung der ersten Haustiere, später dann von den Jagdexzessen barocker Fürsten, von der Erfindung des Zoos, vom massenhaften Einsatz der Tiere in den Kriegen und in den Versuchslaboren der Wissenschaft. Er nimmt selbst Methoden der Schlachtung in Augenschein. Also eine Quintessenz, ein Grundmotiv des Buches besteht darin, wo unsere Spezies auftaucht, da sterben reihenweise andere Arten. Und ja, die Destruktivität dieses Vernichtungsfeldzugs, die hat sich ja zuletzt nochmal erhöht. Seit 1970 ist der Gesamtbestand an wildlebenden Tieren um 2/3 geschrumpft und 90% der Säugetiere sind heute Nutztiere.
Das betrifft ja vor allem so die Praxis unseres täglichen Umgangs mit den Tieren. Oder beschäftigt er sich auch mit Mythen, mit Narrativen, mit Diskursen über Tiere?
Ja, die sind natürlich, also die Mythen und religiösen Vorstellungen zum Beispiel, sind natürlich für die frühe Geschichte wichtige Quellen auch. Und meist geht die grausame Praxis eben auch im Zusammenhang mit Tieren, mit abwertenden Diskursen einher. Unheilvoll hat sich insbesondere die biblische Schöpfungsgeschichte ausgewirkt, wonach die Tiere zum Nutzen des Menschen geschaffen seien, also mit dem Imperativ, macht sie euch untertan. Allerdings zeigt Görling, dass die Aufklärung in Hinsicht auf die Tiere oft nicht besser war als die Bibel. Die wurden da sogar noch weiter vom Menschlichen weggerückt als mechanistische Bioapparaturen, die Gefühle so wenig kennen wie eine Rübe. Descartes etwa war der Auffassung, dass ein Tier nicht mehr Vernunft habe als ein Stein. Der Philosoph Jeremy Bentham, der änderte dann um 1800 etwa die Blickrichtung, die Frage sei ja nicht, ob sie denken können, die Frage ist, können sie leiden? Also er forderte bereits Rechte für Tiere ein.
Hat denn Görling so einen Wendepunkt, einen Umschlagpunkt herausgearbeitet, wo sich das Nachdenken über die Tiere verändert?
Das ist sozusagen ein großes Gegenthema des Buches, die Geschichte der wachsenden Empathie mit den Tieren. Und da war eben die Epoche der Romantik im frühen 19. Jahrhundert wichtig. Tiere wurden auf Gemälden plötzlich anders dargestellt. Der Lyriker William Blake richtete seine Einfühlung in einem wunderbaren Gedicht sogar auf eine Stubenfliege. Arthur Schopenhauer, der pessimistische Philosoph und bekennende Pudelfan, der zeigte auch bereits ein ganz erstaunliches Sensorium für die Ausbeutung der Tiere. Görling stellt Pioniere des Tierschutzes vor, wie Louis Gompertz, auch er ein Zeitgenosse Schopenhauers. Der aß kein Fleisch, trug keine Schuhe aus Leder, keine Kleidung aus Wolle, setzte sich auch in keine Kutsche, die von einem Pferd gezogen wurde. Und dafür hat er was für die Fortbewegung ohne Pferdestärke getan und den Handkurbelantrieb für Draisinen erfunden.
Das heißt, wenn ich richtig verstehe, Richard Görling porträtiert in seinem Buch viele Menschen, die ja über Tiere nachgedacht haben und unser Verhältnis zu Tieren damit ja auch mitbestimmt haben. Mit wem bekommen wir es dann noch zu tun?
Ja, das sind oft sehr ambivalente, aber eben auch deshalb faszinierende Gestalten. Also ein sehr spannendes Kapitel widmet sich dem Tierhändler, Zoogründer und Zirkusdirektor Karl Hagenbeck. Der brachte ja in Massen die Wildtiere von Afrika nach Europa, allein 1000 Löwen. Und viele dieser Expeditionen, die waren in der Bilanz Massaker, ja, bei denen die meisten Tiere buchstäblich auf der Strecke geblieben sind. Der Aufwand, um 1900 ein Flusspferd nach Europa zu transportieren, der war ja auch ungeheuer. Immerhin aber hat Hagenbeck aus seiner großen Erfahrung mit Tieren heraus auch schon festgestellt, dass Tiere eben Wesen wie wir selbst seien und ihre Intelligenz nur dem Grad nach verschieden. Da war er durchaus ambivalent und darin hat ihn die jüngste Biologie ja bestätigt. Ja, Affen und Menschen unterscheiden sich, wie wir heute wissen, lediglich zu gut 1% ihrer DNA. Der Sinn für Fairness, die Fähigkeit zur Kooperation, Gedächtnis, Planung, Kommunikation, Mitgefühl, das gehört ja ebenso zum tierischen wie zum menschlichen Leben.
Hagenbeck hat natürlich nicht nur das unrühmliche Kapitel der Tierschauen, sondern auch der Menschenschauen. Ist dieses Buch jetzt quasi in Schriftform geronnener Tierrechtsaktivismus oder nimmt Görling auch bewusst die Gegenseite mal ein und schreibt vielleicht aus Perspektive von, was weiß ich, Jägern oder Menschen sagen, du, nö, ich esse weiterhin gerne Fleisch?
Ja, die Jäger, die kommen wirklich weniger gut weg hier. Das liegt aber vor allem daran, dass vor allem Exzesse der Jagd geschildert werden. Also zum Beispiel bei den Großwildjägern in Afrika à la Hemingway, die das so als maskulines Bestätigungsritual brauchten und sich dabei dann auch noch sehr, sehr naturverbunden vorkamen. Heute wäre es ja nur noch schwer vermittelbar, wenn sich zum Beispiel Staatschefs wie Olaf Scholz oder Boris Johnson quer durch Afrika schössen, wie es eben damals Winston Churchill oder der amerikanische Präsident Theodore Roosevelt getan haben. Ansonsten aber hat Görling hier schon ein sehr komplex argumentierendes Buch geschrieben, das eben durchaus kein Pamphlet von Tierschutzaktivisten ist. Er sieht eben auch, dass die Natur uns moralisch ja nichts voraus hat. Ja, das ist ja selbst eine Arena unendlicher Qualen, eines einzigen Fressens und Gefressenwerdens, oft noch bei lebendigem Leib. Soll sich der Mensch nun also jenseits der Natur stellen? Liefe das denn nicht wiederum auf die vielbeklagte humane Sonderstellung hinaus, der Veganer als rücksichtsvolle Krone der Schöpfung sozusagen? Das sind heikle Fragen, die werden komplex argumentiert. Es ist ein spannendes und auch glänzend geschriebenes, teilweise mit der Form auch ein bisschen experimentierendes Sachbuch, das ich sehr empfehlen kann.
Wolfgang Schneider über Der Mensch und das Biest, eine Geschichte von Herrschaft und Unterdrückung von Richard Görling. Aus dem Englischen von Heiner Kober, erschien im Rowohlt Berlin Verlag für 26 €.